Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 24. Februar 2025. Willkommen zur 317. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes.
Hallo Marco.
Wir haben heute drei Themen. Trump hat keine Eier, also die Eierpreise in den USA steigen aufgrund von Eiermangel. Europäische Gaspreise, Johannes, wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Und das Fed ist gerettet vor Trump oder eben auch nicht. Ansonsten hatten wir ja eine Digitalisierungsfolge in unserem Premium-Feed Digitalisierung Deutschlands. Die haben wir vor der Wahl, weil es ja ein Wahlkampfthema im Grunde ist, über das nicht sehr viel geredet wurde in den Medien, haben wir die vorher freigeschaltet vor der Wahl, sodass ihr da reinhören konntet. Ansonsten haben wir jetzt gerade bei der Foreign Times eine sehr eingehende, recht lange Folge zu Syrien mit Gulenye Atay. Und wir haben mit Alexander Clarkson, die nehme ich jetzt im Anschluss auf, dann auch demnächst eine Folge zur Ukraine, Europa und den USA. Die folgt dann auch die Tage, aber ich vermute mal, die Mikroökonomen schneide ich als erstes. Ja, ansonsten haben wir unsere Newsletter, auslandsbericht.de, mikronews.de, gerade so beim auslandsbericht.de bin ich ja im Grunde mal wieder was schuldig. Ansonsten bedanken wir uns wie immer sehr eindrücklich, weil es ja auch gebraucht wird und weil wir euch lieben. Für eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, aber auch das Verteilen in den sozialen Netzwerken, den Zuspruch. Die Fragen, die wir letztes Mal bekommen haben, die nicht jeder alle beantwortet sah. Ich warte noch auf Feedback, warum, was denn gefehlt hat. Ich dachte, ich hätte alle gefunden, alle Fragen. Falls natürlich wiederum die Antwort nicht gepasst hat, naja, alles können wir auch nicht immer leisten. Und für alles gab es in Sachen Trump auch noch keine Antwort. Das heißt, da musste man dann ein bisschen spekulieren. Jedenfalls in jedem Fall. Dafür vielen Dank. Und wenn ihr uns noch was schreiben wollt, mh@mikroökonom.de, also Kritik, Lob, Hinweise, was euch so einfällt, das ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Dann kommen wir mal zu unserer äußerst beliebten Rubrik. Wir reden nicht über. Johannes, worüber reden wir denn nicht?
Über die eigentlich großen Dinge, die gerade passieren, aber das ist für uns jetzt gerade irrelevant erstmal, nämlich die Regierungsfindung der Bundestagswahl und das Ergebnis. Ja, müssen wir abwarten, also es gibt ja eigentlich eh nur eine realistische Koalitionsmöglichkeit. Wir werden das sicher dann angucken, wer es dann das wirtschaftlich irgendwie bedeutet, aber heute mal nicht.
Und eine Sache möchte ich dann doch nicht besprochen haben, über die ich sprechen möchte. Bye-bye, Christian Lindner. Der geht jetzt in Elternzeit, hat er ja elegant gedreht, dass er jetzt aus der Politik verschwindet. Ich bin mal gespannt, wie lange. Ich glaube ihm kein Wort.
Also ich könnte mir gut vorstellen, der macht jetzt halt dann irgendwie so eine Consulting irgendwas auf und versilbert sich da sein Adressbuch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt weg ist.
Ja, was ist eigentlich aus der Beratungsfirma seiner Frau geworden? Da war doch auch mal eine Firmengründung, von der wir dann nie wieder was gehört haben. Ah ja. Da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten für den lieben Christian. Jedenfalls kommen wir mal zu Donald Trumps fehlenden Eiern. Wir haben uns in den letzten Wochen ja mit recht vielen Abgründen beschäftigt, von Syrien über die Ukraine, die ich jetzt gleich noch mit Alex bespreche, bis hin zu Trumps Zollvergehen und sonstigem Irrsinn Richtung Panama, Grönland, NATO, Russland, was weiß ich noch alles. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche heute mal zwei leichte Themen. Und ich finde, Eierpreise sind dahingehend sehr dankbar und unterhaltsam. Ja, genau, Eierpreise, denn die steigen in den USA wie blöde, auch unter dem angeblichen Inflationsbekämpfer Donald Trump. Vielleicht mal in Zahlen, also ein Dutzend Eier, ein Dutzend sind 12, jedenfalls kosten die in den USA im Durchschnitt 4,95 Dollar, diese 12 Eier. Und im Januar 2023 waren wir da schon mal ungefähr mit 4,82 Dollar. Allerdings fielen dann die Preise so schnell auf 2,04 Dollar im August 2023, dass das im Grunde nicht wirklich eine Aufregung wert war. Aber wie das halt mit Durchschnittspreisen so ist, gerade in den USA, ne, das ist immer so die halbe Wahrheit, heißt im Grunde an manchen Orten kosten diese 12 Eier 10 Dollar, an anderen eher so 5 oder ein bisschen weniger. Und wer dann noch sowas wie Organic, also Bio möchte oder irgendwelche ethischen Anliegen mit seinen Eiern verfolgt, zahlt dann auch noch wesentlich mehr als diese 10 Dollar. So ein kleiner Überblick, den ich da hatte, der hat mir gleich gesagt, ja, ja, in Kalifornien ist es immer wieder besonders teuer. Aber generell kann man auch sagen, dass die Preise in den Städten stärker gestiegen sind als auf dem Lande. Und ich glaube, das ist auch so ein Klassiker. Bei wo werden die Eier gezüchtet und wer isst sie dann als erstes? Na, nicht beim Städter. Jedenfalls sind Eierpreise so ein recht sensibles Ding, weil ich glaube, nicht nur die US-Küche, sondern sehr viele Küchen sind sehr eieraffin. Also da brauchst du einfach viele Eier. Und wenn da die Preise steigen, dann schlägt sich das dann auch überall durch. Also das geht dann komplett ins Konsumverhalten über. Wer kein Geld hat, der versucht dann die Eier zu vermeiden oder Ersatzmittel pudriger Natur zu kaufen. Dann gehen dann die Absätze solcher Produkte gewohnheitsmäßig nach oben. Das mischt sich ja dann auch mittlerweile immer mit diesen Fitnessleuten, ne, die dann so ihr Protein und hast du nicht gesehen. Also da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, auch wenn ich nicht behaupten würde, dass da irgendwo irgendwas Ei-ähnlich wäre. Aber sowas wird dann halt gekauft. Und es gibt dann auch sehr klassisch, wenn Preise nach oben gehen, Diebe. Also Leute, die Eier klauen. In Pennsylvania hat da einer oder mehrere, man weiß es natürlich nicht, beispielsweise 100.000 Eier geklaut. Da gibt es jetzt einen Aufruf, dass die Bevölkerung die Eierdiebe bitte helfen soll zu finden. Da verspricht man sich sehr viel von. Es ist aber eben nicht nur der Preis, der die Leute umtreibt, denn selbst Reiche haben das Problem, Eier zu finden. Ne? Also die Verfügbarkeit an sich, die Verfügbarkeit des Eis in den USA ist einfach nicht sehr hoch. Von daher gibt es, ihr kennt das von deutschen Klorollen, rationierte Eierkartons zu kaufen, ne? Also 2 Dutzend, 2x einen Karton. Darauf wird es begrenzt pro einkaufender Person. Und bei den Restaurants wiederum sieht man, dass die dann eine sogenannte Egg-Fee, also so ein Eieraufschlag, das ist ja wirklich, ne? Da draufhauen, und der soll natürlich zeigen dem Kunden, wir können ja auch nichts dafür, das ist jetzt nur temporär, und sobald der Eierpreis sinkt, werden auch wir wieder diese Eckvieh runternehmen. Also für eine Waffel sind das beispielsweise 50 Cent. Für das durchschnittliche amerikanische Frühstück, da kostet dann irgendwie statt 8 Dollar 9 Dollar. Also um euch da mal so einen Hinweis zu geben, in welche Richtung das geht. So, und der Grund für den Eiermangel, der ist nicht sonderlich kompliziert, das ist die Vogelgrippe. Und die Vogelgrippe tobt sich in den USA nun seit 2022 aus. Also die ist jetzt auch nicht neu. H5N1 hat einen neuen Strang dahin mutiert und naja, der tobt sich jetzt in den USA aus. Also im Dezember starben 18 Millionen Vögelchen, im Januar waren es 23 Millionen, davon 19,5 Millionen bei eierlegendem Geflügel und per 19. Februar sind es 9 Millionen. Also da sieht man schon, das ist recht viel. Alles domestiziertes Zeugs, also Geflügel, das betrifft dann eben Fleisch wie auch Eier. Und die vielleicht interessantere Zahl, seit dem Ausbruch, der in 2022 begann, starben 163 Millionen Geflügelvögel oder wie auch immer man die nennt, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Jedenfalls, um das Ganze in Relation zu setzen, zum 1. Januar gab es 304 Millionen Hennen in den USA. Das waren 2% weniger als im Jahr davor. Aber auch schon 11% weniger als vor 5 Jahren. Und nun beschleunigt sich das Hennensterben. Also es geht rund. Jetzt kommen wir zum heißen Teil, Impfungen und Elon Musk. Es ist ja wirklich immer so schlimm, wie man glaubt, ne? Mhm. Also da tobt eine Pandemie und Elon Musk mit seinem Doge. Hat ja irgendwie auch nichts anderes zu tun, als Leute zu entlassen. Natürlich auch im Landwirtschaftsministerium, ihr ahnt es. Da wurden ein paar tausend Leute rausgehauen. Und ja, natürlich darunter auch Vogelgrippenexperten. Oder Leute, die sich mit dieser Situation beschäftigen und versuchen, sie einzudämmen. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Leuten, die entlassen wurden, die die Atomwaffen pflegen. Und man versucht nun, diese Menschen wieder anzuheuern. Hat aber natürlich damit Probleme, weil man kann sie ja nicht mehr erreichen, weil man hat sie ja aus dem E-Mail-System ausgesperrt und auch sonst keine Kontaktdaten, weil man will die Leute ja loswerden. Sehr, sehr disruptiv das Ganze. Wird Peter Thiel gefallen und ich verrate euch auch später, wer davon profitiert. Disclaimer, es ist nicht Peter Thiel. Jedenfalls die Hennenzüchter wiederum, die hätten gerne Impfungen für die Vögel. Weil, wenn man die impft, dann bleiben die gesund und dann geht dann irgendwann noch die Vogelgrippe weg und dann kann das Geschäft weitergehen. Da kommt also Ruhe rein. Das wiederum gefällt der USDA aber nicht, denn wer Impfungen verteilt, der könnte ja offiziell Schwierigkeiten haben und kann dann eben sein Fleisch nicht exportieren. Jedenfalls würden diverse Länder dann mit der Impfung diverse Fleisch wohl nicht mehr abnehmen. Und der Hintergrund ist dann auch, dass, wenn du anfängst, diese Impfungen zu verteilen, erstmal musst du natürlich die ganzen Genehmigungsprozesse, ne, und dann die ganze Bürokratie und hast du nicht gesehen. Und dann, ab dem Moment, wo die verteilt werden, braucht es ungefähr 12 Monate. Ab dann beginnt das in der Breite zu wirken, die Vögel sind wieder gesund und dann kann es weitergehen mit der fröhlichen Eierproduktion und dem Fleischverkauf wahrscheinlich auch. Also da könnte man ja mal die Effizienz hinterfragen, das wäre ja dann vielleicht so eine Idee für so ein Effizienzfindungsunternehmen. In Frankreich jedenfalls ist man sehr zufrieden mit den Impfungen, hat man da einfach gemacht und hat nach einem Ausbruch dann auch seine Produktionskapazitäten sogar noch verbessert, also ist jetzt besser als vorher. Jetzt überlegen wir mal 2022, hätte da die Biden-Administration schnell gehandelt, dann wäre das Ding 2023 erledigt gewesen. Ne? Hm. Also mit ein bisschen Genehmigungsverfahren, dann vielleicht Ende 2023, Anfang 2024, ne? Also kann ja alles Zeit kosten. Aber hat sich keiner drum gekümmert, ne? Weil ist ja auch alles immer problematisch und dann steigen vielleicht die Eierpreise und die Fleischpreise und das will man ja auch nicht im Wahlkampf haben, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Jedenfalls hat keiner was getan und das Ergebnis sehen wir jetzt vor uns. Aber Hilfe naht, ich habe es euch versprochen, wer profitiert von dem Ganzen? Es ist die Türkei. Die wird in den nächsten 6 Monaten rund 15.000 Tonnen Eier an die USA liefern und so deren Probleme lindern. Zumindest hofft man das. Ob man wiederum in den USA die Vogelgrippe in den Griff bekommt, wir wissen es nicht. Aktuell handelt ja keiner und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Trump-Administration dafür geeignet ist. Und wenn dann der neue Gesundheitsminister noch oben drauf kommt, der dann vielleicht sagt, oh, die Impfungen sind ganz schlimm für die Viecher, weil wenn die Leute dann die Viecher essen, dann kriegen die ja indirekt die Impfung. So stelle ich mir das jedenfalls vor, dass das läuft. Mhm. Also gehen wir nicht davon aus, dass die USA selber das dann demnächst im Griff kriegen und die Natur dann halt ihres einfach waltet und schaltet und dann gucken wir mal, wann dann die Sache vorbei ist. Aktuell beläuft sich der Verlust auf geschätzte 1,4 Milliarden US-Dollar. Wird dann noch mehr. Und bevor ich es vergesse, Kühe, Katzen und Menschen haben sich bereits auch angesteckt. Daraus wird aber zunächst mal kein größeres Problem erwartet. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir eine weltweite Pandemie bekommen. Wenn überhaupt, dann höchstens bei den Vögeln. Also jedenfalls, die verbrauchen schon ordentlich Eier, die USA. Und da muss auch ordentlich was geliefert werden. Ich vermute mal, es ist natürlich wirklich eine Preisfrage. Ne? Die Gegenfrage ist dann aber, was passiert denn mit den Eierpreisen in der Türkei? Irgendwo fehlen ja dann diese Eier, ne? Entweder in der Türkei oder in anderen Absatzmärkten. Das heißt, die Glättung, die sich dann in den USA ergibt, die findet sich dann halt irgendwo anders in steigenden Preisen wieder. Aber wir haben ja gerade gelernt, Frankreich steigert seine Produktion, weil sie geimpft haben. Und vielleicht kann man da ja im Laufe der Zeit dann was aufbauen. Allerdings, wenn der Trump dann wiederum Zölle auf die Eier draufhaut.
Naja, das gefällt ihm ja gar nicht. Das ist ja wieder Handelsdefizit.
Ja, genau. Ne? Das Handelsdefizit mit der Türkei steigt aufgrund der Eier.
Ja.
Also es gibt viele Fragen bei der Sache. Ich versuche euch da mal so eher den Humor an der Geschichte zu vermitteln. Die Leute, die da die höheren Eierpreise bezahlen müssen, freuen sich natürlich nicht. Mhm. Wir haben ja unsere eigenen Sorgen, Johannes. Gaspreise in Europa, auch nicht so ein schönes Thema, seit wir Gasspeicher wieder befüllen müssen. Ne?
Die steigen, also der Gaspreis, der steigt nämlich auch gerade ganz schön. Das hängt damit zusammen, dass die Gasspeicher in Deutschland und in der EU sich relativ schnell leeren. Also deutlich schneller als in den Jahren davor. Wir sind jetzt gerade bei 37% Füllstand im Mittelwert bis 2021. Da waren wir um die Jahreszeit immer so bei 50% Füllstand. Und wir haben, also jetzt der Januar und Februar waren einfach auch in Mitteleuropa extrem kalt. Da hatten wir zum Teil 1 Prozentpunkt an Gasentnahme pro Tag. Das war schon enorm, was daraus ging. für diesen Winter ist das jetzt kein Problem. Also niemand wird jetzt diesen Winter im Kalten sitzen, auch wenn es leider noch kein Frühling in Sicht ist. Also es sieht ja mal danach aus, dass es hier nach wie vor noch ein bisschen länger kalt bleibt. Aber für diesen Winter wird das Gas auf jeden Fall reichen. Das Problem wird jetzt kommen, diese Gasspeicher über den Sommer zu befüllen, sodass wir dann mit vollen Gasspeichern wieder in den nächsten Winter starten können. Die Gaspreise sind auch eigentlich jetzt schon seit einem Jahr kräftig steigen. Das lag auch daran, dass es im vierten Quartal in Mitteleuropa ein relativ schwaches Windaufkommen gab. Da wurde dann viel Strom aus Gaskraftwerken produziert und so dann auch dort ein höherer Verbrauch. Wir haben auch seit Jahresende kein russisches Gas mehr, welches via die Ukraine in die EU, da gibt's ja und gab es ja so eine Pipeline, wo dann das Abkommen beendet wurde zum Jahresende. Das betrifft uns in Deutschland jetzt nicht so sehr, aber vor allem die osteuropäischen Staaten und Österreich waren davon betroffen und das treibt dann insgesamt die Gaspreise in Europa auch. In Europa decken wir im Winter ungefähr 30-50% unseres Gasverbrauchs derzeit aus Speichern, je nachdem auch wie kalt es ist und wie viel Wind weht. Den Rest können wir über Direktimporte, also über das, was noch ein bisschen aus Pipelines kommt, oder eben über LNG-Importe decken. Also so knapp ein Drittel bis die Hälfte brauchen wir tatsächlich im Moment noch an Speichern. Der Gaspreis ist jetzt dann eben bei um die 50 Euro die Megawattstunde. Also es war letzte Woche, gab es so einen Peak, wo wir bei knapp 60 waren. Wir sind jetzt wieder runtergekommen bei 47 Euro die Megawattstunde. Zum Vergleich, das Tief war genau vor einem Jahr, nämlich am 23. Februar 2024. Da hatten wir 29 Euro die Megawattstunde. Das heißt, wir sind hier ordentlich höher als noch vor einem Jahr und dreimal höher nach wie vor als vor dem russischen Überfall. Der Abwärtstrend, den es im Gaspreis gab seit dem Peak während der Gaskrise, also im Höhepunkt so im Sommer 2022, seitdem gab es einen kontinuierlichen Abwärtstrend eigentlich und der ist jetzt eben auch seit letztes Jahr beendet und wir haben im Moment hier wieder einen kontinuierlich steigenden Gaspreis. Wie sich jetzt diese Verhandlungen mit der Ukraine über die Ukraine auf den Gaspreis auswirken werden, was es dort an dann wieder mehr Gas für Europa geben wird, ist im Moment nicht absehbar. Es wird aber nicht so sein, dass wir in Europa, sollte es dort jetzt zu einem Waffenstillstand kommen in der Ukraine, plötzlich wieder in größeren Mengen russisches Gas entnehmen. Im Gegenteil, also.
Ja, vor allen Dingen nicht so schnell.
Ja, also die Pipeline wäre ja da.
Ja, aber einerseits, wenn wir, was ja gerade im Gespräch ist, einen Frieden in der Ukraine gegenüber Russland sichern müssten mit unseren Soldaten, dann würde man ja nicht sagen, dass man dieses russische Verhalten, das ja dann immer noch eine Bedrohung darstellt für den Friedensfall, auch noch mit Geld unterstützt. Also unabhängig davon, habe ich heute erst gelesen, kaufen wir von den Russen aktuell ohnehin noch Gas für mehr Euro, als wir an die Ukraine senden in Europa. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir da nichts mehr kaufen. Und das andere Ding ist natürlich, dass der Trump versuchen wird, dass wir dann mehr Gas in den USA kaufen. Das heißt, da brauchen wir schon mal dann per se wieder weniger Gas aus Russland. Also selbst wenn sich da was verändert, ist das eher ein Prozess über mehrere Jahre hinweg. So ein langsamer Vertrauensaufbau, im besten aller Fälle. Und dann ist ja eher die Frage, ob wir bis dahin nicht ohnehin weniger Gas brauchen. Also da sind ja verschiedene Sachen, die da drauf einwirken.
Also wir importieren nach wie vor ja LNG aus Russland. Das kommt jetzt nicht mehr halt über die Pipelines, sondern aus LNG. Aber wir haben in Europa nach wie vor größere Mengen an russischem Gas. Es gibt aber eben diesen Plan, bis 2027 komplett weg von fossilen Energieträgern aus Russland zu sein. Also da ist es längerfristige Ziel da schon weg davon zu kommen, aber das ist politisch gerade ja alles nicht so schnell durchsichtig. Und das große Problem jetzt eben für den nächsten Winter ist, dass dieses klassische Geschäftsmodell, ich kaufe im Sommer günstiges Gas ein, speichere das ein und verbrauche das dann im Winter, wenn ich es ein bisschen teurer verkaufen kann, dass dieses Geschäftsmodell im Moment gerade gar nicht funktioniert, weil die Gaspreise für den Sommer teurer sind als für den nächsten Winter. Das ist sehr untypisch. und führt zu Problemen, weil es jetzt eben nicht rentabel ist im Moment, Gas im Sommer zu kaufen und im Winter zu verkaufen. Also die Gasspeicher sind in Europa zum Großteil in privater Hand und werden von privaten betrieben. Und diese würden aktuell bei einer Befüllung, also es gibt ja dieses gesetzliche Ziel, dass, glaube ich, bis zum 1. November 90% befüllt werden müssen, dass diesem Ziel bei dieser Befüllung bis 90% im Moment gerade würden 3 Milliarden Euro an Verlusten anfallen. Also es ist einfach nicht rentabel. Die werden zwar von Privatunternehmen betrieben, diese Gasspeicher, unterliegen aber jetzt seit der Energiekrise einer starken staatlichen Überwachung und Regulatorik. Also es gibt eben bis jetzt harte, gesetzlich festgeschriebene Füllstandsziele, die erreicht werden müssen. Und wenn absehbar ist, und das sieht jetzt eben im Moment gerade so aus, dass die nicht erreicht werden können durch den reinen privaten Einkauf, dann kann der Staat selbst als Einkäufer auftreten und das Gas selbst beschaffen und diese Speicher dann selbst befüllen. Was dann aber, und das haben wir 2022 gesehen, zu mehr oder weniger größeren Disruptionen am Markt führen kann, weil dann alle Marktteilnehmer sehen, okay, da ist jetzt der Staat, der zum einen mal großes Budget hat, aber der auch eine gewisse Dringlichkeit hat, jetzt hier das Gas zu kaufen, und das treibt dann die Preise relativ stark in die Höhe. Es gibt EU-weit auch 11% an Speichern, die direkt vom Staat betrieben werden. Das ist so eine strategische Reserve. Die verteilen sich nicht gleich auf die Länder. Also in Deutschland haben wir da, glaube ich, nicht viel davon. Das sind dann eher andere Länder. Aber ja, man möchte hier insgesamt, um diesen Einkauf auch jetzt über den kommenden Sommer bis dann für den nächsten Winter geregelt zu bekommen, möchte man diese harten Ziele, wie sie im Moment formuliert sind, dass ab bestimmten, also es ist so, dass einfach an bestimmten Tagen im Jahr müssen bestimmte Füllstände erreicht sein, und man möchte jetzt diese Ziele flexibilisieren, heißt es dann. Das heißt, also ich konnte jetzt nicht genau rausfinden, was das bedeutet, aber im Grunde genommen heißt es dann halt, dass die gelockert werden und man dann da ein bisschen Spielraum kriegt vom Staat, um hier die Ziele zu erreichen. Um diese weggefallenen russischen Importe auszugleichen, müssen gleichzeitig auch die LNG-Importe um 10% steigen, was gar nicht so viel ist. Vor allem haben wir bei LNG im Moment gerade global relativ starken Wettbewerb. Das liegt zum einen daran, dass es auf der Produktions- und Exportseite, also bei LNG geht es ja vor allem um diese Exportterminals, die sehr teuer zu bauen sind und relativ komplexe technische Anlagen. Und da haben wir eben immer wieder auch Ausfälle. Und wenn dann mal ein so ein größeres Terminal ausfällt oder dann vielleicht gleichzeitig blöderweise mal 2, 3, dann kann das gleich zu größeren Verwerfungen im globalen Markt führen. Das LNG, das wir dann teuer einkaufen werden, um dann unsere Gasspeicher zu befüllen, was wir machen werden über den Sommer, das fehlt dann den anderen Ländern, beziehungsweise die müssten dann die Preise bezahlen, die wir aufrufen als Europa, und können das dann nicht. Das sind klassisch dann Länder wie Indien, Ägypten, Bangladesch, aber jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch südamerikanische Länder. Also Brasilien hat gerade eine starke Trockenheit und deswegen wenig Produktion aus Wasserkraft. Und Wasserkraft ist in Brasilien traditionell der mit Abstand größte Stromproduzent. Das heißt, Brasilien hat jetzt einen deutlich höheren Gaseinkauf, und in diesen genannten Ländern, Indien, Ägypten, Bangladesch beispielsweise, dort wird das Gas vor allem im Sommer auch gebraucht, um die Klimaanlagen zu betreiben. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen heißen Sommer kriegen, dann geht auch da der Preis hoch. Und wir haben jetzt schon, sehen wir, was wir 2022 gesehen haben, dass es dann Lieferungen, die eigentlich für welche von diesen ärmeren Ländern bestimmt sind, dann auf dem Meer umdrehen, weil sie dann direkt dann von europäischen Händlern aufgekauft werden und dort dann eben nicht ankommen. Da gab es ziemlich krasse Geschichten. Ist schon ein bisschen älter, weil das also 2022 war, aber ich verlinke euch da auch mal so eine Story von Bloomberg. Da ging es eben drum, wie Pakistan, was ja sehr geplagt war zu der Zeit, eben hart getroffen wurde, weil plötzlich die ganz Europa das globale LNG weggekauft hat und ein Land wie Pakistan dann einfach ohne Gas dastand. Und sowas könnten wir jetzt dieses Jahr wiedersehen. Was vor allem vor diesem Hintergrund, wir hatten ja vor einigen Wochen auch die BRICS-Folge, dann solche Länder dann schon auch in Richtung China und Russland wieder drängen kann, weil dann sehen sie, okay, die Europäer, die kaufen hier, wenn es denen plötzlich ein bisschen zu kalt und ein bisschen zu teuer wird, kaufen die uns unser ganzes Gas weg, weil sie haben halt Geld, und wir stehen dann leer da. Ja, das führt nicht dazu, dass man solche Länder nachhaltig an den Westen binden kann, was ja gerade schon angesichts der globalen politischen Lage ein wichtiges Anliegen wäre. Das Ganze wird sich voraussichtlich dann 2026 entspannen, weil wir in diesem Jahr dann einiges an neuen LNG-Kapazitäten haben, die online gehen. Das heißt, dort werden die Preise dann perspektivisch sinken. Wir werden nicht mehr in so eine Lage kommen. Gleichzeitig sind vor allem auch in den genannten Ländern, die ja sehr warm sind, die Erneuerbaren stark am Kommen. Und der Ausbau dort ist wirklich enorm, was dann natürlich zum geringeren Verbrauch führt, weil dort eben das Gas nicht wie bei uns zum Heizen, sondern vor allem für die Stromproduktion verwendet wird. Also hier können wir niedrigere Preise dann tatsächlich auch erwarten in 2026 und vielleicht ist dann diese ganze Energiekrise bis dahin dann tatsächlich beendet. Aber dieses Jahr ist es jetzt dann doch nochmal ein bisschen eine ernstere Lage.
Jetzt helfen wir mal in einer Sache weiter, Johannes. Wir haben ja LNG-Terminals mittlerweile, ne? Fünf Stück. Und die werden, wurde im Januar gemeldet, zu 25% genutzt. Ja. Das heißt also, eigentlich haben die ja genug Kapazitäten, um da noch mehr Zeugs reinzuholen. Also an der Kapazität kann es ja nicht liegen, ne?
Ja, das sind die Importkapazitäten. Das Problem sind die Exportkapazitäten, also vor allem in Katar, USA, dort an denen mangelt es. Und da sind gerade einige im Aufbauen. Diese werden dann 2026 voraussichtlich online gehen.
Ah, okay.
Also wir werden dieses Jahr als perspektivisch nochmal höhere Gaspreise in Europa haben, bis dann nächstes Jahr hoffentlich diese Energiekrise mal vorbei ist. Aber im Moment ist es gerade problematisch und es wird jetzt auch spannend sein. Also im Moment sieht es gerade nicht so aus, dass man damit einfach, wir können jetzt die Gasspeicher voll kaufen, bis zum Herbst volle Gasspeicher haben. Also es wird hier auf jeden Fall eine politische Intervention geben müssen und dann mal sehen, was passiert.
Ja, letztes Mal haben wir Probleme dieser Art einfach dadurch gelöst, dass wir zu jedem Preis gekauft haben, sodass auf alle Fälle genug da war. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir dann wieder Anstiege bei den Energiepreisen haben werden. Und das wird natürlich auch keinem gefallen. Im Wahlkampf hat man jetzt interessanterweise dieses schöne Phänomen, dass im Grunde jeder gesagt hat, der will auf irgendeine Art und Weise diese Energiepreise nach unten bringen. Ja, wobei sich keiner so richtig committed hat mit dem Wie. Ne? Also es war immer alles nur so halbgare Aussagen. Aber wenn die Preise jetzt nochmal massiv ansteigen würden, müsste man ja ohnehin handeln, allein schon zum Wirtschaftsschutz.
Ja, und dieser Konflikt, den wir hier wieder aufmachen mit ärmeren Ländern, den finde ich schon extrem schwierig. Also ich verlinke, wie gesagt, den Artikel und da wird das relativ gut dargestellt, wie dann auch die Sicht von einem Land wie Pakistan oder Indien oder Ägypten dann in so einer Situation dann auf die Europäische Union ist und was das dann auch für zukünftige Beziehungen bedeutet.
Ja, wobei, würde Pakistan auf uns Rücksicht nehmen? Mal so rumgefragt.
Nee, aber die weiß nicht, aber die Frage stellt sich halt nicht, weil wir sind halt die Stärkeren, also oder die Finanzstärkeren.
Ja, genau. Also nee, worauf ich nur hinaus will, also natürlich werden die pisst sein, waren sie ja letztes Mal auch, aber am Ende ist es dann halt auch so, dass wenn man gegenseitig was voneinander will, arbeitet man dann halt trotzdem zusammen. Also ich finde, es wird immer sehr hoch gejazzt, dieses, die sind dann verärgert und so weiter. Aber in der reinen Realität der Politik sehe ich eigentlich eher selten, dass sich dieser Ärger in irgendwas aus- oder umschlägt. Über Pakistan könnte man auch sehr viel reden, ja, über islamistischen Terrorismus und so weiter. Also da gäbe es auch einige Sachen, die uns betreffen, die in Pakistan nicht sehr gut geregelt werden. Da könnten wir auch sauer sein. Also ich will das jetzt nicht rechtfertigen. Ich finde das auch scheiße, dass andere dann diese hohen Preise haben. Aber ich finde, man muss da auch mal ein bisschen vorsichtig sein, daraus Schlüsse zu ziehen. Das andere ist, glaube ich, was wir nicht vergessen dürfen, und das, da sehe ich eher das Problem, wenn wir jetzt anfangen, überall die Hilfen zu kürzen, die ja dann auch genau solche Länder treffen, dann ist das halt ein mehrfacher Schlag gegen die. Ne? Und da muss man halt strategisch überlegen, wo man dann vielleicht doch ein paar Interessen hat, die man in irgendeiner Form wahren möchte. Also es kann jetzt nicht immer alles nur darauf hinauslaufen, dass man irgendwo Gelder streicht. Da gibt es dann den Doppelwumms, nur halt für die anderen, wenn wir einerseits die Preise treiben und andererseits dann noch die Hilfsgelder kürzen. Mhm. Dann haben wir noch ein Thema, nämlich das Fed, das unter Beschuss ist. Also die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank, geleitet von ihrem Chef Jerome Powell. Seine Amtszeit läuft bis Mai 2026 und er möchte sie erfüllen, hat er gesagt. Donald Trump wiederum, das ist der US-Präsident, der mag das Federal Reserve Board so gar nicht, also das Fed, weil er gerne selbst entscheiden möchte, wie die Zinsen sich zu verhalten haben. Dahinter steckt natürlich bei ihm die irre und wirre Idee, dass wenn er denn schon da Inflation hat mit seinen Zollideen, die ja inflationstreibend sind, dass er dann mit niedrigen Zinsen, wir hatten das bei Erdogan, das Wirtschaftswachstum ankurbeln könne und dann mehr Arbeitsplätze entstehen, die Leute sich das alle leisten können und alle zufrieden und glücklich sind, während die Wirtschaft weniger und natürlich auch die Menschen weniger Steuern bezahlen, die dann mit den Zöllen bezahlt werden. Also das ist ja so im Groben die Idee. So, und das Fed würde wiederum unter Powell zumindest sagen, na, also wenn jetzt hier Inflation ist, dann erhöhen wir die Zinsen eher. So, und das sieht man jetzt auch gerade, die Diskussion geht dahin. Die Zinsen werden in den USA länger hoch bleiben. Kleiner Einschub, das ist natürlich auch für uns in Europa ein Problem, weil dadurch die Zinsspanne steigt, der Euro potenziell weniger wert wird, weil mehr Geld in die USA fließt. Wir hatten das in der letzten Folge schon mal kurz besprochen, wie es dann am Ende wirklich so ist, mit all den Risiken, die auch durch Trump entstehen, das finde ich, ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wir haben da, glaube ich, auch im Reddit gerade eine Diskussion laufen, da werde ich nachher nochmal drauf antworten. Kleine Werbung für unser Reddit, das lieben wir ja. Jedenfalls war dann Trumps Idee während des Wahlkampfes wohlgemerkt, ich schmeiß den Powell einfach raus. Dem Finanzmarkt haben diese Ideen natürlich nie gefallen, die der Trump so hat. Also gerade als er gesagt hat, da mit der Notenbank im Wahlkampf, den Powell, den will ich rausschmeißen, da gab es dann doch ein nervöses Zucken am Finanzmarkt. Denn die Unabhängigkeit des Feds ist dann doch recht wichtig, im Grunde heilig und wichtig, zumindest im Finanzmarkt. Der Trump wiederum hat halt den Instinkt, alle, die nicht tun, was ich möchte, die schmeiße ich raus. Da hat er seine ganze Karriere drauf aufgebaut und setzt da jemanden rein, der dann tut, was ich ihm sage. Das erinnert uns tatsächlich an Erdogan, also da war das ähnlich. Der hat ja auch alle rausgeschmissen aus der Notenbank, die nicht getan haben, was er wollte oder es nicht so schnell gemacht haben, wie er wollte. Naja, und dann gab es halt den Powell, der auf die Frage von Journalisten, ob er denn gehen werde, wenn Trump ihn frage zu gehen, mit einem sehr simplen Nein geantwortet hat. Will er nicht, wird er nicht. So, und dann kam auf einmal vom Trump, ja, der Powell, der kann schon bis Mai 2026 bleiben, den schmeiße ich nicht raus. So, und dann war wieder Ruhe, dann waren wieder alle beruhigt. Man sieht aber auch, also wir sind jetzt im Februar 2025, Mai 2026, das ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ein Jahr, 3 Monate, also da wird man vielleicht auch überlegen, welche Kämpfe man führt und welche nicht, wenn alle anderen da nervös werden. Jedenfalls hat sich Trump vielleicht da auch an diesen Dezember 2018 erinnert. Da hat er das nämlich schon mal versucht, den Powell zu feuern oder hat gesagt, er wird das tun und daraufhin sind die Märkte eingebrochen. Also es gibt eine Historie, es gibt auch eine Finanzmarkthistorie und naja, wie gesagt, 1 Jahr, 3 Monate will man sich da noch den Stress machen, wenn man doch eh so viel anderes zu tun hat und so viele andere Sachen zerschlagen kann. Also ich würde mir den Stress da nicht machen, sondern dem einfach zuwarten. So, in jedem Fall könnte man sagen, na, dann ist ja alles gut, dann ist die Sache ja nun geklärt. Zumindest mal bis Mai 2026, weil dann könnte der Trump ja jemand da reinsetzen, der da ganz anders tickt. Aber wie immer im Leben ist es auch mit Herrn Trump nicht so einfach, weil wenn er Macht will, will er Macht. Ne? Und er greift nach der Macht am Finanzmarkt. Er hat eine Executive Order rausgelassen, der nach die Unabhängigkeit der SEC, also die Börsenaufsicht, der FTC, so eine Art Handelskommission, und der FCC, so eine Art Kommunikationskommission, eingeschränkt werden soll. Also es läuft dann ungefähr so, dass sie angewiesen werden, vor der Veröffentlichung einer Verordnung diese wiederum zur Prüfung und Besprechung und Beratung mit der Administration und im Abgleich deren Strategie im Weißen Haus vorzulegen, also die Verordnung, und sich dann anzuhören, was das Weiße Haus dazu zu sagen hat. Und natürlich müssen wir davon ausgehen, dass die nicht nur etwas sagen, sondern dass die da eine klare Ansage machen. Gefällt uns nicht. Entweder ihr streicht das oder wir schmeißen euch raus. So funktioniert das ja. Und jetzt kann man wieder sagen, rein rechtlich ist das alles Quatsch. Ne? Also die Entitäten können unabhängig vom Weißen Haus arbeiten und sind nicht in der Zwangslage, Weisungen des Weißen Hauses zu befolgen. Wohlgemerkt, Bisher haben sie das immer gerne getan. Das Weiße Haus war aber auch bemüht, dieses Begehren sehr selten zu äußern. Also es gab da so eine gewisse Balance und es gab eine grundsätzliche Unabhängigkeit. Und jetzt ist es halt so, wenn den Entitäten das nicht gefällt, was der Trump von ihnen will, also diese Executive Order, dann gibt es aber zwei Möglichkeiten, ich mache das oder ich mache das nicht. Aber wenn ich es nicht mache, muss ich wahrscheinlich dann vor Gericht klagen, weil der will ja was. So, und jetzt haben wir ja gemerkt, das habe ich drei Namen genannt, es wird sogar erwähnt, dass das Fett explizit ausgenommen wird von diesen Executive Orders. Und dann wird wieder gesagt, mit einer kleinen Ausnahme dann doch nicht. Und die Ausnahme ist nun unbedingt die Bankenaufsicht und Bankenregulierung. Da will Trump direkt mitreden. Das ist natürlich schon ein massives Ding. Das ist quasi der Kern des Finanzmarktes. Da gibt es internationale Abkommen. Und wir wissen ja, Trump ist sehr verlässlich darin, sich nicht an internationale Abkommen zu halten. Also wir dürfen davon ausgehen, dass er in Sachen Bankenaufsicht und Regulierung da ein paar Sachen streichen wird. Und das hat im Grunde schon jetzt Auswirkungen, weil auch in Europa gibt es jetzt unter anderem von der Bundesbank auch mit unterschrieben von Herrn Nagel einen Brief, der dann mal an die EZB gegangen ist, dass die EZB doch mal prüfen soll, was denn eigentlich so an Regulierung wirklich notwendig ist und im internationalen Abgleich vielleicht den europäischen Banken schadet. Man könnte dann also vermuten, wenn der Trump dann direkt in diese Bankenaufsicht und Bankenregulierung eingreift, dass dann so ein, naja, Entregulierungswettbewerb stattfindet weltweit, der sich natürlich unmittelbar auf den Finanzmarkt auswirken wird. Ne? Leichtere Kredite, viel mehr Wertpapierkredite, was weiß ich, Derivate, gut, bei der SEC, da wissen wir genau, die Börsenaufsicht, die war sehr kritisch gegenüber diesen Kryptowährungen. Die SEC war überhaupt kein Fan von Kryptowährungen. Da will Trump natürlich direkt reingreifen. Bei Kommunikation wissen wir auch, da sind Satelliten dabei. Da könnten wir uns auch schon wieder ahnen, wer davon profitieren wird und so weiter. Also man sieht richtig, dass es da so eine Art Power-Crap gibt bei der Geschichte, dass Macht aber aufs Weiße Haus konzentriert wird, ganz im Sinne eines Königs, wie er sich ja selber nennt. Das Ding ist halt folgendes, die Unabhängigkeit dieser ganzen Entitäten ist ja insofern beabsichtigt, als dass sie quasi garantiert, dass ein Minimum an Regulierung stattfindet, ohne das zu politisieren. Und dieser Prozess, der wird jetzt komplett politisiert, wenn das übers Weiße Haus geht und Donald Trump und seine Leute. Das mag jetzt auch nicht das beste System gewesen sein, was man da so hatte oder hätte haben können, gerade so aus unserer Sicht vielleicht, aber das hat schon alles seinen Sinn und Zweck gehabt und es war jetzt auch nicht völlig verkehrt. Jetzt kann man halt hergehen und sagen, okay, wir haben auf der einen Seite den Trump, der dann quasi über die Executive Orders versucht, sich immer mehr Macht aus Präsidentenoffice zu vereinen. Und dann haben wir den Elon Musk mit seinem Dodge, der explizit dafür da ist, behördliche gefestigte Strukturen zu zerstören. Und daraus ergibt sich natürlich schon ein sehr interessantes Bild. Also das geht ja ganz klar dahingehend, dass Trump durchregieren möchte, auch in der Zukunft. Und da wird es dann gerade in Sachen Finanzmarktregulierung, finde ich, dann doch etwas schwieriger und gefährlicher, als es vielleicht sein sollte, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass diese Deregulierung im Finanzmarkt eigentlich immer dazu geführt hat, dass es am Ende einen Crash gab. Und das ist jetzt ganz interessant, wenn man mal so auf den Kalender guckt. Also Crash finden so eine goldene Regel alle 20 bis 25 Jahre statt. Weil nach 20 Jahren beginnt das Gedächtnis des Menschen so zu vergessen, was war denn da? Und dann beginnt so eine Deregulierungsphase und dann geht der ganze Schmufen vorne los. Neue Generationen kommt rein, die mal einen Crash mitgemacht haben, vergessen das. Ne? Die jungen, dynamischen Leute machen eine höhere Rendite. Dann bist du im Zwang, da immer mitzumachen, weil du kannst ja gar nicht anders, weil sonst verdienst du kein Geld und wirst aus dem Markt gekegelt. Das ist so ein selbstbeförderndes System. So, jetzt sind 2008, das wäre dann 2028. Jetzt haben wir 2025, also wenn der Trump jetzt loslegt, ist halt die Frage, wie lange läuft das? Aber man kann sagen, höchstvermutlich, je nachdem, wie sehr er zuschlägt auch, ne, werden auf alle Fälle die 20 Jahre dann potenziell eingehalten. Ja, also heißt jetzt natürlich nicht, dass das so kommt, weil wir ja auch nicht wissen, was genau er da tun wird, wie sich das dann auswirkt. Aber das sind so die Indikationen, die man nun hat. Und Powell, der US-Notenbankchef, naja, nächstes Jahr ist der weg, 2026. Das heißt, mit der Zinspolitik, die jetzt noch so laufen wird, wie sie laufen sollte, solange er da ist, wird sich dann auch ändern. Und damit rutschen wir genauso in diese Zeitschiene, wann wieder der nächste große Crash zu erwarten ist. Also ab 28 plus 5 Jahre. Man kann aber auch sagen, also jetzt nicht verwirren lassen, wir hatten natürlich öfter Crashs, ich rede jetzt von den wirklich großen Krisen, die sind in diesen Zeiträumen anzusiedeln. Zwischendrin immer wieder mal so einen kleinen Schüttler und Rüttler und ein paar Probleme ist ja auch normal. So, ich finde, da sieht man auch noch eine andere Sache, auf die wir in der Zukunft sehr stark achten müssen, wenn wir uns mit Trump beschäftigen. Was der da mit dem Fed treibt, das ist schon sehr strategisch. Das ist jetzt nicht dieses chaotische Durchregieren und Dinge haben wollen. Das passiert immer wieder, wenn er einen Mund aufmacht, weil er nicht nachdenkt. Aber das ist erstaunlich strategisch, was da stattfindet. Und je nachdem, wie dann die Besetzung ist, uns bleibt als Checks and Balances gegenüber Trump dann quasi nur noch der Finanzmarkt. Ne? Also das heißt, der Moment, wo seine Kumpels explizit Vermögen verlieren, wenn die Kurse nach unten rauschen. Das ist natürlich eine absolut ungute Entwicklung, weil langjährige Hörerinnen und Hörer wissen das, meine These. Die unsichtbare Hand des Marktes, die wirkt immer, allerdings zeitlich versetzt. Das ist das Problem dieser Hand. Man kann also über einen recht langen Zeitraum sehr große Probleme aufbauen und die enden dann halt in diesen Crashs. Da in diese Richtung bewegen wir uns dann quasi gerade, um mal den großen Bogen zu schlagen.
Ja, oder die Anleihenrenditen ziehen an und zwar in so einer Größenordnung, dass es dann im Finanzministerium wirklich Schwierigkeiten gibt, den Staatshaushalt zu finanzieren.
Ja, wobei das ja sehr unwahrscheinlich ist, weil das Fed dann einspringen würde, theoretisch. Aber klar, also die Anleihenzinsen sind im Grunde die Checks and Balances für das Backoffice, während der Aktienmarkt die Checks and Balances für Trump sind. Also ich glaube auch, wenn die Zinsen da zu hoch gehen, gerade bei den Staatsanleihen, dann würde man das durchaus an der einen oder anderen Stelle merken. Also die Lage dahingehend ist zumindest mal interessant, um es so zu sagen. Und das, was Trump da lostritt, wirkt jetzt alles nicht so, als ob das sonderlich stabil ist.
Ich befürchte auch, dass größerer Crash auch bei seiner Anhängerschaft nicht so sehr diese von ihm abbringen wird. Also wer ja wird es auf jeden Fall dann irgendwie schaffen, das auf andere Leute, also die Schuld auf andere abzuwälzen. Und das scheint mir alles doch ideologisch so verbohrt, ja, dass dort dann auch nicht gesagt wird, okay, deswegen gehen wir jetzt von Trump weg oder wir machen hier jetzt wieder lautere öffentliche Kritik an Trump aus dem eigenen Lager.
Ja, auf der anderen Seite, also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass dann seine Followerschaft wegbricht oder seine Anhängerschaft, sondern es reicht ja, wenn da 10% weniger auf ihn geil sind. Ne? Das ist ja in den USA mal alles so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, es findet gerade ein sehr großer Lernprozess statt. Also gerade diese Sachen mit den Zöllen, da scheint es jetzt so zu sein, dass tatsächlich immer mehr Leute begreifen in den USA, dass die Zölle ja vom US-Bürger bezahlt werden. Scheinbar war oftmals der Glaube, dass die von China bezahlt werden oder von Europa. Selbst wenn es so wäre, ja, dann würden wir unsere Produkte ja trotzdem teurer machen. Aber so, dass die USA immer so finanzgebildet sind, das scheint mir in der Realität nicht so der Fall zu sein. Also ich weiß nicht, was die da an ihren Unis lernen, aber das Geld scheinen die nicht unbedingt wert zu sein. Das ist ein bisschen, ich finde es sehr schwierig, das einzuschätzen, wie sich das da bei dem Trump entwickeln wird. Man hat im Grunde keinen Anhaltspunkt, wie weit die Leute das mitmachen und oder inwieweit sie aufgeklärt werden können oder dann die Realität halt eben vor sich sehen. Also da würde ich mir auch gar keine Prognose zutrauen. Wir sehen jetzt halt nur, dass das, was der Trump macht, doch leider so schnell ist, wie mancher es im Vorfeld befürchtet hat und dass dann doch so einige Sachen dieser 2025-Geschichte auch dabei sind. Also wo man einfach sagen kann, dass die Auswirkungen des Ganzen werden wir dann auch in einer gewissen Geschwindigkeit sehen, wenn die jetzt so schnell agieren. Das heißt also, alle Zeitschienen, um den Bogen zu schlagen zu dem, was ich eben gesagt habe, alle Zeitschienen wandeln nach vorne. Wir wissen nicht, wie schnell und wie viel, Ja, also das kann trotzdem in 5 Jahren sein. Aber alles wird jetzt beschleunigt in diese Richtung.
Ja.
Und damit wären wir im Grunde im Gesellschaftsteil, oder?
Ja, sind wir durch.
Dann fang du mal an.
Ein Pick gibt es von mir heute, ein YouTube-Kanal, der heißt Pailins Kitchen. Ich finde es immer schwierig, sich Kochvideos und Rezeptvideos auf YouTube, gerade von jetzt Küchen, die man nicht so kennt, und in diesem Fall ist es die thailändische Küche, sich guten Content zu suchen, weil doch sehr viel Schmuder auch unterwegs ist und man halt als Außenstehender, wenn man jetzt da was Neues sich ein bisschen erschließen möchte, wenig Möglichkeiten hat, da Authentizität von von Mist zu unterscheiden. Aber dieser Kanal, der macht das wirklich gut. Also Pailins Kitchen, kann man sehr viel über thailändische Küche lernen, sich viel abgucken. Die Moderatorin bringt es auch sehr humorvoll und sehr spaßig rüber. Kann man sich sehr gut angucken und da auch mal was nachkochen.
Ich habe im Grunde einen Newsletter, der täglich kommt. The Daily Spark von Thorsten Slock. Das ist der Chief Economist von Apollo. Und die haben im Grunde jeden Tag da irgendeinen Chart oder irgendeine kleine Einschätzung, irgendeinen Hinweis, der wirklich sehr kurz ist, der aber so gerade in der Gesamtheit ein ganz interessantes Marktbild zeichnet. Also heute kam zum Beispiel, dass die Konzentration im Equity-Market nicht nur bei den Tech-Stocks quasi sehr groß ist, sondern generell auf den US-Markt bezogen extrem groß ist. Also speaking about bubbles, da kriegt man dann immer wieder so ein paar Hinweise. Das könnte einerseits erklären, warum plötzlich auch Geld nach Europa fließt seit Jahreswechsel, ne, weil die sich halt eben doch diversifizieren müssen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, das ist eigentlich so die Basis des Finanzmarktes, dass du nicht eine zu hohe Konzentration in einem Land und in einer Aktiengattung hast. Ne. Da kann man dann mit diesen kleinen Sachen, die da, wie gesagt, täglich kommen, das kostet 1-2 Minuten, sich das anzuschauen, kann man aber natürlich, wenn man dann möchte, auch mal 10 Minuten drüber nachdenken und das einkategorisieren. Und ich finde den sehr hilfreich und deswegen werden wir euch das verlinken. Ja, könnt ihr mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Ist aber, wie gesagt, sehr finanzmarktlastig. Also da müsste man sich schon auch dafür interessieren.
Okay, hast du ein Bier?
Also ich habe jetzt irgendwie hier 3 Bier im Kühlschrank stehen. Wäre gerade unterwegs hier im Hotel. Hab mir 2 verschiedene Biere gekauft. Das dritte hatte ich schon mal in einer Folge. Und wenn ich die getrunken habe, werde ich gerne darüber berichten. Aktuell kann ich dazu noch nichts sagen, weil ich wollte jetzt nicht beim Podcasten das Bier trinken. Aber vielleicht brauche ich das gleich mit der Folge, wenn ich mit dem Alexander Clarkson über Russland, die USA und die Ukraine spreche. Das ist ein guter Anlass sein.
Kannst du da ja einen Pick machen, dann ist es hier gleich der Cliffhanger, damit ihr die Folge mit Clarkson anschaut.
Na, wir lassen es bei den Mikroökonomen. Nächste Folge werde ich auf alle Fälle ein Bier vorstellen können.
Ich habe was getrunken. Ich war in Ingolstadt das Wochenende und dort so in Mittel- und Nordbayern gibt es ja doch dann noch eine sehr regionale Bierkultur, die ich jetzt auch noch nicht kannte. Deswegen war das dort sehr interessant. Und was mir besonders gut geschmeckt hat, war das Herrenbräu-Hefeweißbier. Vorsicht, Herren mit Herren, also ohne zweites E geschrieben. Ich bin ja sonst nicht so der Weißbier-Fan, weil mir die meisten Weißbiere, also gerade so dieses klassische Paulaner oder Erdinger oder so, die sind mir viel zu süß und zu schwer und zu wenig hopfig. Ich mag aber das Schneiderweiße sehr gern und dieses Herrenbräu-Hefeweißbier geht auch in die Richtung von einem Schneiderweiße. Es ist ein Weißbier, das aber sehr frisch und fruchtig. Ich glaube, da ist auch so zitroniger Hopfen drin, dem Ganzen so ein bisschen eine Frische gibt. Deswegen ein Weißbier, das man sehr gut trinken kann und auch jetzt Leute, die sonst sagen, Weißbiere nicht so ihr Ding, kann man das mal sehr empfehlen.
Sind wir schon am Ende, ne? Haben wir heute mal eine kurze Folge. Nachdem wir jetzt ein paar lange Folgen hatten. Aber ehrlich gesagt, das war etwas arg viel zu lesen in den letzten, sagen wir mal, 2 Monaten.
Ja.
Ich kann noch einen kleinen Teaser machen. Ich lese gerade ein Buch von 2 Bloomberg-Journalisten, die sich mit Deutschland befasst haben. Ich habe im Grunde schon eine Zusage, dass wir da auch nochmal eine Premium-Folge draus machen. Also ist da nicht unbedingt eine Buchvorstellung, aber ich fand das so interessant, auch so zu den aktuellen Problemen, aber auch so generell zu den psychologischen Schwierigkeiten dieses Landes, dass ich das unbedingt bei uns drin haben möchte. Also das schon mal als kleiner Teaser für die nächste Premium-Folge, die dann ist eine gute Frage. Das Buch erscheint Ende Februar. Also ich glaube nicht, dass die da gerade in der Eröffnungswoche, dass diese Woche, in der Veröffentlichungswoche, also diese Woche das aufnehmen, aber vielleicht kriegen wir es ja nächste hin. Also, da habt ihr noch einen kleinen Teaser. Und in dem Sinne bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. www.mikroökonom.de ist unsere Internetseite, da findet ihr alles weitere auf Reddit. Und Mastodon findet ihr uns als Mikroökonom. Ja, ansonsten, Dankeschön, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.